Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und wir werden heute wieder sportlich in dieser Folge. Wir, das sind Felix und ich. Felix mehr als ich, weil er ist tatsächlich sportlich vom Fach. Und wir reden über Fußball, denn Felix verantwortet die Social Media Aktivitäten vom FC Bayern München. Und dass die Accounts groß sind, das kann jeder nachschauen. Facebook über 50 Millionen Fans, Instagram über 17 Millionen Fans, Twitter riesig groß, TikTok, YouTube, alles mega bombastisch große Accounts. Die Frage ist natürlich, warum macht der FC Bayern das? Wie machen die das? Wie geht der Verein oder das Unternehmen mit der Internationalisierung vor? Was ist da der Plan? Wie wird dieser Plan verfolgt? Und was sind so die großen Herausforderungen bis hin zu, woher kommt der Content und welcher Spieler macht eigentlich die besten GIFs? Wir haben von großen Zahlen gesprochen, wir haben davon gesprochen, wie tatsächlich die Monetarisierung dahinter auch aussieht, dass natürlich die Sponsoren ein großer Teil von der Arbeit auch sind oder auch ein Grund dafür sind, warum der FC Bayern da so viel auf diesen Social-Media-Kanälen macht und. Ich möchte gar nicht alles vorwegnehmen, ich kann nur sagen, fachlich ein mega geiler Podcast geworden. Ich bin ganz stolz und ganz, ganz happy und menschlich, Felix, ihr werdet es hören. Ich bin happy und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Servus, Maria.
Servus.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, als Zugereist habe ich das Servus jetzt auch gelernt.
Servus ist da. Ich habe schon angerissen, wie groß euer Portfolio ist. Sag mir nochmal die konkreten Zahlen von eurem FC Bayern Social Media Portfolio. Was habt ihr? Wo seid ihr am größten? Auf was bist du am stolzesten auch?
Das sind viele Zahlen. Insgesamt haben wir so circa 85 Millionen Follower auf allen globalen Kanälen.
Einfach zusammengerechnet?
Einfach zusammengerechnet, okay. Nicht unique. Da ist der größte Kanal Facebook mit roundabout 50 Millionen. Das haben wir vor ein paar Monaten geknackt. Von den Reichweiten, / Views haben wir jetzt 2 Milliarden Abrufe auf Giphy, sind damit auch der größte Sportverein oder Sportunternehmen auf Giphy. Auf die Zahl sind wir tatsächlich auch sehr, sehr stolz. Und circa eine 500.000 auf TikTok, da sind wir jetzt vor ein paar Monaten gestartet und als größter Sportverein unterwegs. Und das ist für uns auch gerade eben eine Plattform, die uns sehr viel Spaß macht.
Mhm. Twitter?
Twitter sind wir unterwegs. Auf Twitter haben wir verschiedene Sprachenkanäle. Das sind so zusammen 6-7 Millionen Follower. Da haben wir einen deutschen Account, aber Twitter ist ja insbesondere international eben ein großes Medium. Und darüber hinaus haben wir noch einen spanischen, einen arabischen, einen englischen und einen US-Kanal. Dann haben wir in China 4-5 Accounts. Wovon Sina Weibo mit ein paar Millionen der größte Account ist. Dann sind wir dann noch auf WeChat aktiv, auf Youku oder auf Douyin.
Und du sprichst natürlich alle Sprachen fließend und sitzt da in deiner kleinen Burg in München und managst das alles. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe jetzt 7-8 Jahre lang Bayerisch lernen dürfen.
Okay.
Das kann ich jetzt immer noch nicht. Ich verstehe es ein bisschen. Nein, natürlich nicht. Also ich spreche Englisch und Spanisch kriege ich auch ein bisschen hin. Und dann hört es auch auf. Deswegen haben wir Gott sei Dank auch Agenturen und Büros in den Zielmärkten, zum Beispiel in den USA, in New York haben wir ein Büro, was sich um den US-Markt kümmert. In China haben wir ein Büro in Shanghai, was sich um China kümmert. Und wir arbeiten dann noch mit Agenturen zusammen, zum Beispiel in Indonesien haben wir eine Agentur, die vor Ort die indonesischen Fans aktiviert. Oder in Kairo haben wir eine Agentur, die sich um die 7-8 Millionen arabischen Fans kümmert. Und dann gibt es noch in Sevilla und in Mexiko jemanden, der sich entsprechend um den lateinamerikanischen Markt zusammen mit dem US-Büro und uns kümmert. Also es ist relativ global und viel Koordination, viel Abstimmung und viele Sprachen, ja.
Wie machst du das? Also oder andersrum, was genau fällt alles in deinen Aufgabenbereich als Head of Social Media?
Generell fällt in meinen Aufgabenbereich die tägliche Content-Erstellung, das heißt sowohl für den deutschen Markt, für DACH, als auch für den globalen Markt.
Und ist das dann so, so wie man das bei, ich sage jetzt mal ganz blöd, bei irgendwelchen Retail-Unternehmen kennt? Also man, mal ganz platt gesprochen, ich habe hier einen Schuh bei Adidas, mache ich irgendwie ein Bild, das passt vom Gesicht her zum deutschen Markt und dann mache ich nochmal eins für den asiatischen Markt? Oder wie muss ich mir das vorstellen mit der Content-Erstellung?
Wir versuchen natürlich schon an der Sebener Straße so zu denken, dass auch der chinesische Fan oder der amerikanische Fan was mit dem Content anfangen kann. Aber die Büros und die Agenturen sind dazu auch angehalten und die challengen wir auch, dass sie entsprechend lokalen Content aufbereiten. Und der chinesische Markt funktioniert einfach anders und der amerikanische Markt funktioniert anders als der deutsche Markt. Der Fan in Deutschland, der ist ganz anders informiert über den FC Bayern. Der Fan in China, der hat ein ganz anderes Informationsbedürfnis. Da funktionieren aber auch Hero-Grafiken, Hero-Sachen viel besser. In den USA versuchen wir viel über Fans, über Familie, über Legenden zu kommen. Und so versuchen wir für die verschiedenen Märkte auch entsprechend verschiedene Ansprachen zu finden, verschiedene Content-Pieces zu finden. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir auch versuchen, in der jeweiligen Sprache und in dem kulturellen Kontext dann entsprechend den Fan direkt auch anzusprechen und nicht den Fan international komplett nur auf Englisch zu erreichen.
Okay, also Content-Erstellung, um den Fan glücklich zu machen, ist eine deiner Aufgaben.
Ja.
Jetzt muss ich gleich nachfragen. So, es kommen so viele Fragen auf, wenn du das erzählst. Ich werde dich heute beballern mit Fragen.
Gerne.
Fan glücklich machen heißt, die Fans von euren Accounts sind ja nicht pauschal Hardcore-Bayern-Fans, oder?
Nein.
Wie muss ich mir diese Fanwelt vorstellen, die ihr auf euren Social-Media-Kanälen habt? Und ich weiß, das ist eigentlich eine uferlose Frage, weil du jetzt in jede Plattform wahrscheinlich reingehen könntest und ein Stundenreferat halten könntest.
Es ist mit die spannendste Frage. Wer ist der Fan?
Nach 5 Minuten die spannendste Frage gestellt. Yes!
Nein, das ist für uns auch täglich immer wieder die Frage, ist das für den Fan in Asien relevant? Ist das für den Fan in Deutschland relevant? Für welche Fangruppierung ist das relevant? Natürlich ist es sehr, sehr heterogen. Es gibt unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Informationsgrundlagen und es gibt den Hardcore-Bayern-Fan, es gibt den Sympathisanten und das ist für uns natürlich dann auch in der Content-Erstellung und Distribuierung eine große Herausforderung, da alles abzudecken. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Accounts. Wir haben zum Beispiel auf Facebook haben wir einen Legenden-Account, der sich eher um die älteren Bayern-Spieler kümmert, wo vielleicht die TikTok-Generation nicht so viel mit anfangen kann. Mhm. Und dann haben wir einen Account, wo Bernie, unser Maskottchen, quasi der Veröffentlicher ist, was vielleicht für nicht alle Fans relevant ist. Und so versuchen wir auch mit den verschiedenen Accounts unterschiedliche Ansprachen zu finden.
Mhm. Okay, und jetzt sagen wir, du bist dafür verantwortlich, dass dieser Content erstellt wird. Jetzt könnte man ja auch ganz banal sagen, so naja, also ich meine, der Content erstellt sich ja selber, wenn gespielt wird. Ich weiß natürlich, dass da mehr stattfindet. Von wie viel Content sprechen wir und was für Content?
Auch eine sehr spannende Frage. wir haben ungefähr 20 bis 25 Accounts, Kanäle, die wir täglich bespielen. Mhm. Und das sind um die 100 bis 150 Content Pieces am Stück, die wir täglich veröffentlichen. Natürlich viele dann auch in unterschiedlichen Sprachen übersetzt. Aber
warte, jetzt muss ich kurz rechnen. Wenn wir 150 Contents am Tag haben für 20 Kanäle, 75, nee Quatsch, 7,5, sorry.
Wir haben auf Twitter natürlich eine andere Frequenz als auf YouTube. Auf Twitter haben wir 10 bis 15 Inhalte ungefähr. Auf YouTube veröffentlichen wir 1 bis 2 Clips pro Tag. Auf Facebook haben wir eine Frequenz von 3 bis 5. Auf Instagram 1 bis 3. In den Instagram Stories ist dann wiederum 15 bis 20 Inhalte am Spieltag. Also es ist je nach Kanal dann auch unterschiedliche Frequenz und wir haben auch nicht immer was zu berichten. Also wenn wir jetzt nichts zu berichten haben, dann müssen wir auch nicht zwingend irgendwas veröffentlichen. Aber natürlich ist ein Spieltag für den Fan am relevantesten und da ist dann, haben wir eine höhere Frequenz als jetzt zum Beispiel in der Sommerpause, die wir hatten, wo wir nicht so viele Inhalte veröffentlichen wie zum Saisonfinale, wo wir Robben und Ribéry verabschiedet haben, wo wir das Double gewonnen haben, wo wir halt viel zu erzählen hatten.
Und wie viele Leute arbeiten da insgesamt dran? Also wenn ich schon höre, 20 Kanäle, 150 Contents an einem Tag. Also ich habe so ein klassisches Medienhaus eigentlich vor mir sitzen, wenn ich mir vorstelle, wie so dein Reich aussieht.
Mein Reich. Also mein Team, um es vielleicht konkret festzumachen, besteht aus 4 Mitarbeitern und dann nochmal die gleiche Anzahl an freien Mitarbeitern, Werkstudenten, Praktikanten. Pi mal Daumen sind so 9 bis 10 Personen.
Mhm. Die, und die haben alle 4 Hände und 2 Köpfe,
genau,
und schlafen nicht und
24,
essen 7. Auch nicht.
Okay, gut. Und um auch das dann international entsprechend abzudecken, haben wir eben Agenturen, wo wir haben insgesamt, glaube ich, 4 Übersetzungsagenturen, die uns dort unterstützen. Dann haben wir noch einen Videodienstleister, der bei uns an der Sehner Straße sitzt, der uns bei der Videoerstellung unterstützt. Dann haben wir Grafikdienstleister, die uns bei Grafik unterstützen. Wir haben Dienstleister, die uns bei der Analyse unterstützen, weil das wäre mit dem Team jetzt so nicht möglich. Insbesondere was das gesamte Community-Management und so weiter angeht, was die Formaterstellung angeht, da sind wir immer im Austausch mit unseren Büros und Agenturen dann auch, damit wir immer wieder was Neues, was Relevantes für den Fan dann finden.
Wenn ihr da so viel rein investiert, also jetzt, es fängt bei den Menschen an, ich habe es jetzt gerade so ein bisschen überspitzt gesagt, aber der Mensch ist da ja wahrscheinlich das, in Anführungsstrichen, erstmal teuerste Gut, was ihr da rein investiert. Warum ist es dem FC Bayern so viel wert? Warum wird da, also, oder andersrum gefragt, ne, was ist das Ziel dahinter? Warum gebt ihr da so Vollgas?
Also generell ist unser Ziel, dass wir möglichst viele Bayern-Fans erreichen, sowohl national als auch international.
So, ich muss schon wieder unterbrechen. Entschuldigung, ich bin heute echt eine ganz schlechte Interviewführerin, aber das ist einfach viel zu spannend. Wisst ihr, wie viele Bayern-Fans es weltweit gibt?
Ja, aus der Marktforschung wissen wir, dass es potenziell sehr viele Bayern-Fans gibt, von denen wir aktuell 85 Millionen Pi mal Daumen haben, und es gibt noch Luft nach oben.
Okay, also ihr habt 85 Millionen Fans weltweit?
Sympathisanten, Fans, Follower.
Woher wisst ihr das? Also sind die mit, die sind ja nicht alle,
ja, Mitglieder, sondern das sind so Social Media Zahlen.
Also Social Media Zahlen,
okay. Social Media Zahlen, genau.
Und wie groß ist der Markt an FC Bayern Fans weltweit in echten Menschen, also nicht in digitalen Fans, sondern in echten Menschen?
Ist jetzt schwer zu sagen, wie viele Fans, Fußballfans wir zu einem FC Bayern-Fan konvertieren können, aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, insbesondere halt im internationalen Raum, im asiatischen Raum, im amerikanischen Raum, in Lateinamerika. Da gibt es noch viele Fans, Sympathisanten, die wir aktuell vielleicht noch nicht erreichen oder die wir noch nicht eng genug an den FC Bayern gebunden haben, die wir noch nicht in unserem Data Warehouse haben, die noch nicht uns auf Facebook folgen oder auf Instagram folgen, und die versuchen wir entsprechend mit unseren Contents zu erreichen.
Das heißt aber, du hast gerade das spannende Wort Data Warehouse gesagt. Also ihr wollt die Fans erreichen und wollt dann aber natürlich Kontaktdaten von denen haben, weil ihr im zweiten Schritt was für ein Ziel habt?
Im dritten, vierten, fünften Schritt kommt dann, dass wir den Fan konvertieren und auch zu einem User machen oder dass er die App herunterlädt, die Newsletter abonniert, aber das ist nicht unser primäres Ziel. Also unser primäres Ziel ist, auf Social Media Fans zu erreichen, Kontakte herzustellen und vor allem die Fans, die wir erreichen, enger an den FC Bayern zu binden und da den klassischen Funnel aufzubauen. Aber wir haben nicht den Ansatz, dass wir jetzt jeden neuen Fan, den wir erreichen, auch konvertieren müssen oder damit Umsatz generieren müssen. Das wäre, oder ist in meinen Augen nicht das Ziel von Social Media.
Und das ist jetzt, also ne, das ist ja schön, dass du quasi sagst, es ist nicht mein Ziel von Social Media. Also manchmal ist ja auch das, was man als Social Media Experte, und diesen Titel gebe ich dir sehr gerne, was man selber glaubt, was es für Potenziale gibt, was aber dann auch wiederum der Arbeitgeber von einem haben möchte. Also ist dieses Verständnis von, man kann nicht jeden Fan direkt in Euro übersetzen, ist das etwas, was von deinem Arbeitgeber auch akzeptiert und hier akzeptiert wird?
Natürlich. Also generell ist das Verständnis da, dass wir entsprechend Reichweite generieren möchten und gerade international auch für zukünftige Partner, Sponsoren Reichweite aufbauen. Wir haben jetzt wir haben lokale Partner, zum Beispiel in Thailand oder Vietnam, die wir über Social Media Fans, über Social Media Reichweite auch aufgebaut haben, dass sie entsprechend bei uns dann aktivieren können. Und je höher unsere organische Reichweite auch ist, desto mehr Merchandise-Umsatz können wir generieren, desto mehr Leute können wir auch auf unsere Plattform bringen. Und das Verständnis ist auf jeden Fall da, klar.
Okay. Du hast gerade die Partner auch mit angesprochen. Also du hast zwei Themen angesprochen, die schon wieder spannend sind. Das eine sind eure Partner, logischerweise. Inwieweit habt ihr da einen Reichweitendruck oder Reichweitenziele, die ihr euren Partnern gegenüber erreichen müsst? Zweimal das Wort Reichweite, das war jetzt nicht so clever. Naja.
Wir sind sehr transparent, was die Reichweiten bei uns entsprechend angeht. Und die Reichweite hängt ja natürlich auch immer davon ab, wie gut ist der Content, den der Partner, den wir entsprechend spielen. Und da haben wir einen sehr, sehr engen Austausch mit unseren Partnern. Wir haben jetzt auch das Digital Media Lab gegründet, wo wir entsprechend dann auch unsere Partner noch besser Feedback geben können, wo wir noch besser supporten können bei der Content-Erstellung oder bei der Content-Distribuierung, dass wir auch dort dann direkt sagen können, okay, das ist für den Fan relevant, das hat einen Mehrwert oder das ist jetzt für den Fan nicht sehr relevant, da müssen wir entsprechend mit einer geringeren Reichweite rechnen, weil es eine Nische angesprochen wird oder weil der Inhalt einfach jetzt nicht so zeitgemäß, also angemessen ist für den Fan in Deutschland oder für den Fan in Indonesien.
Arbeitet ihr dann auch mit Targetings auf euren Posts?
Ja, auch.
Auch nur auf Länder- und Sprachbasis oder auch auf Interessenbasis?
Wir probieren auch immer mal wieder Interessen aus, aber das ist auch erfolgreich, zum Beispiel bei Merchandise-Produkten, wo wir eher das weibliche Geschlecht ansprechen, wenn es um entsprechende Geschenke oder so geht. Aber das wäre jetzt zu granular, dass wir es bei jedem organischen Post entsprechend machen würden. Bei den Ads machen wir das dann schon natürlich viel zielgerichteter.
Genau, das war nämlich das zweite Thema, was aus dem Satz davor oder aus den Sätzen davor mitkam. Organische Reichweite versus bezahlte Reichweite. Ihr setzt Paid ein?
Ja.
Für welche Ziele?
Für unterschiedliche Ziele. Mhm. Wir haben zum einen, setzen wir Paid ein, um unsere Reichweite von organischen Inhalten zu vergrößern. Wir setzen Paid vor allem ein, um über Merchandise-Umsatz zu generieren. Wir setzen Paid aber auch ein, um zum Beispiel Newsletter-Abos zu generieren oder App-Download zu generieren. Und unsere Partner setzen Paid ein, um ihre Reichweite auf unseren Kanälen entsprechend zu verlängern. Also es gibt unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Zielsetzungen und die versuchen wir auch alle entsprechend dann so zu steuern, dass der Fan nicht überfrachtet ist mit Branded Content, mit Werbung, mit kommerziellen Inhalten.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, okay, also die Anzahl der Fans ist euch wichtig, logischerweise dann auch die Reichweite und so, ich würde die jetzt mal in den Mund legen, natürlich auch Engagement, also irgendwie so die Social Media Klassiker, aber rein von den Zielen, die ich jetzt gerade gehört habe. Was ist denn als, ich sag mal, als Ziel dahinter für euch wichtiger? Ist es, dass ihr die Community aktiv behaltet, dass ihr wächst oder dass ihr, also was sind da so die, ich sag mal so diese Langzeitziele, die man verfolgt? Weil natürlich eine tolle Reichweite und Engagement ist kurzfristig in Anführungsstrichen super einfach zu machen, auch wenn man am Tag ordentlich Content rausballert. Ja. Aber was ist so das Langfristige, wo ihr euch ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch so in 2 oder 5 oder 10 Jahren seht?
Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass man mal einen Fan erreicht hat in einem Monat, sondern es ist für uns schon wichtig, dass wir täglich Fans erreichen und auch halt Retention generieren, dass wir Loyalität generieren, dass die Videoformate regelmäßig konsumiert werden, dass die Fans sich regelmäßig mit uns austauschen und nicht, dass es mal einmal im Monat jemand erreicht wird. Das ist für uns, es ist nett, es ist eine schöne Zahl, aber tatsächlich die Engaged User, das ist für uns das Wichtigste, dass wir tatsächlich Interaktion erzeugen und das auch wiederkehrend.
Wann hast du deinen letzten Facebook-Post gemacht? Also auf, Auf beruflicher Ebene.
Auf beruflicher Ebene. Da muss ich jetzt ein bisschen zurückdenken, weil ich gerade aus dem Urlaub komme und es wahrscheinlich rund um den Saisonabschluss ging. Ich weiß gar nicht. Auf Instagram kann ich mich erinnern, dass ich ein Bild aus der Kabine gepostet habe, was die oder von den Spielern geteilt habe. Auf Facebook irgendwas in Richtung Mai, also 1-2 Monate. Es ist noch nicht so lange her. Also ich bin noch operativ tätig, aber ich sehe auch, dass ich viele Experten bei mir im Team habe, die das im Zweifelsfall besser können und da täglich entsprechend im Business tätig sind. Und ich versuche zu unterstützen, macht mir auch Spaß, immer mal wieder.
Aber die sagen eher so, ach du Chef, mach doch mal lieber ein paar PowerPoints, oder?
Ach ja, also die sind natürlich auch froh, wenn ich mal am Wochenende unterstützen kann und wenn sie mal ein Wochenende frei machen können, aber ich versuche da strategisch zu unterstützen.
Ja. Jetzt stellt man sich das ja so vor, so okay, das ist ja Himmel auf Erden, das ist ein bisschen auch das Vorteile, was wir hier bei ProSiebenSat.1 immer haben. Ihr habt ja so viel Content.
Ja.
Warum ist das so eine, ich sag mal, Raketenwissenschaft? Warum hat man da so ein fettes Team da sitzen? Die Spieler machen doch so viel Content. Legt los, was ist da die große Kunst dahinter? Ich weiß ja, dass ihr keinen Zugriff auf die Spieler habt oder nur bedingt. Mhm. Wie ist da dieses Zusammenspiel zwischen euch und den Spielern?
Also generell aus Content-Sicht ist die größte Herausforderung für uns zu identifizieren und zu analysieren, welcher Content funktioniert, auf welcher Plattform, für welche Zielgruppe. Und wir könnten auch mit der Gießkanne einfach jedes Content-Piece auf jeder Plattform rausjagen, aber ich glaube, das wäre nicht zielführend. Was jetzt die Zusammenarbeit mit den Spielern angeht. Wir haben in der Woche 5 bis 10 Minuten aus Club-Mediensicht mit einem Spieler, wo wir dann
5 bis 10 Minuten ungefähr, mit einem Spieler,
genau,
pro Woche.
Wo wir,
und ihr könnt aber nicht sagen, ich will den Spieler haben, sondern ihr kriegt.
Das läuft dann so ab, dass wir oder mein Chef entsprechend mit unseren Wünschen und dann die Medienabteilung mit ihren Wünschen, externe Medien, Interviewanfragen und so weiter kommen. Und dann wird versucht, da eine Lösung zu finden, um die ganzen Parteien und Gewerke glücklich zu machen.
Wie lange wird da eine Lösung gefunden?
Ich bin in den Gesprächen nicht dabei, aber es ist natürlich nicht immer möglich, weil gerade in der englischen Woche, wenn wir 3 Spieler haben, dann müssen sich die Spieler entsprechend auf das Sportliche konzentrieren. Wir haben unsere Wünsche, dass wir zum Beispiel mal eine Challenge hier machen oder dass wir ein Interview für unsere Homepage dort machen. Aber wir müssen da relativ spontan auch sein. Manchmal wird es kurzfristig gestrichen, weil Spieler XY noch eine Behandlung hat oder die Massage dauert noch ein bisschen länger und so weiter und so fort. Also da müssen wir relativ flexibel sein, da können wir nicht immer mit planen, aber es ist schon so, dass wir versuchen, da entsprechend eine Planung aufzustellen und mit den Spielern entsprechend Content-Pieces zu erstellen, die für die Fans schön sind, die nett sind, wo sich die Fans unterhalten fühlen.
Und dieser Content, weil Content ist ja schon so ein Kampf auch geworden,
ja.
Dieser Content gehört dann exklusiv euch oder dürfen die Spieler diesen Content dann auch auf ihren Kanälen verwenden?
Nein, die Spieler können den natürlich auch teilen. Also wir sehen das nicht, dass wir da uns gegenseitig kannibalisieren, sondern im Gegenteil. Also wir glauben eher, dass die Spielerkanäle und der Vereinskanal sich da gegenseitig befruchtet und dass entsprechend die Reichweiten dann gegenseitig steigern. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Fan von einem Neuzugang automatisch FC Bayern-Fan ist, sondern wir versuchen dann eben entsprechend die Fans der Spieler dann auch zu FC Bayern-Fans zu konvertieren. Und da hilft natürlich, wenn der Spieler schönen Bayern-Content dann auch verwendet und nicht nur in Anführungszeichen privaten Content, wo nichts rund um den FC Bayern stattfindet.
Mhm. Solche Sachen wie GIFs, ne? Du hast das gerade eben gesagt, ihr habt irgendwie 2 Milliarden GIF-Views.
Ja.
Ja? Wir haben die 1 Milliarde geknackt.
Herzlichen Glückwunsch, habe ich gesehen.
War der Domi ganz stolz. Shoutout an Domi an dieser Stelle. Wenn ihr sowas oder wenn dein Team oder du das an die Spieler heranträgt, finden die Spieler das geil? Wissen die sofort, worum es geht? Oder ist das eher so, boah, jetzt kommt hier wieder dieser Digital-Kasper, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir erzählen schon den Spielern für welche Kanäle oder für welche Plattformen der Inhalt jetzt ist. Und die Spieler kennen auch GIFs und GIF-Sticker, deswegen sind sie da auch dann offen für, wenn sie dann von einem Greenscreen irgendwie einen Jubel machen müssen oder irgendwelche komischen Gesten. Das verstehen sie schon. Aber jetzt mit 2 Milliarden GIF-Views auf die Spieler zu gehen, ich glaube, das wäre, damit können sie dann wenig anfangen. Mhm. Also ich meine, generell GIF-View ist ja auch eine Metrik.
Absolut.
Schwierig
absolut. Zu konsumieren. Also, ja. Ne? Müssen wir nicht. Ich glaube, sind wir uns beide einig.
Es hört sich aber gut an. Eine Milliarde, 2 Milliarden.
Ich muss übrigens kurz an der Stelle sagen, der Felix sitzt mir hier gegenüber und hat weder sein Handy in der Hand, noch liest er irgendwelche Zahlen ab oder irgendwas. Also die ganzen Zahlen, die ihr hier jetzt gerade hört und wahrscheinlich mitschreibt oder was auch immer ihr damit macht, kommen aus seinem Kopf heraus. Du bist aber auch schon wie lange beim FC Bayern jetzt? 8 Jahre?
Ich bin jetzt, ja, seit Januar 2011 bin ich bei Bayern.
Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
Das merke ich, ja.
Ich wurde gefragt, jetzt mal ganz kurz hier mit reinzubringen, was die Community noch wissen möchte, weil ich habe gefragt, was denn interessant sei. Viele wollten wissen, wie du da hingekommen bist. Dein Werdegang.
Ja.
Ich habe dich gar nicht richtig vorgestellt, sorry. Naja, machen wir in der Mitte des Podcasts, auch okay.
Ja, ich bin der Felix.
Wie alt bist du?
Ich muss gerade nachdenken.
Wie alt du bist? Das ist ja unfassbar. Also siehst du aus wie 25.
Vielen Dank, es sind tatsächlich 9 Jahre älter. Ich bin 34, weil ich im Juni Geburtstag habe, deswegen muss ich da mal ein bisschen rechnen. Ja. Bin 34 Jahre, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen.
Was man nicht hört. Du hast vorhin so rumkokettiert, also alles gut.
Aus Ostwestfalen und dem Münsterland, da haben wir jetzt nicht den stärksten Dialekt. Und bin vor 8 Jahren nach München gezogen und war davor bei Adidas in Herzogenaurach und habe über Adidas dann auch entsprechend den Kontakt gekriegt für den FC Bayern. Und dort habe ich mich dann beworben auf ein Praktikum. Das hat circa 1 Jahr gedauert. Es gab mehrere E-Mails von mir dann an die Elisabeth, die für das Praktikum oder für die Praktika verantwortlich ist. Und dann nach einem Jahr habe ich am 26.12. um 22.35 Uhr einen Anruf von der Elisabeth gekriegt, dass das Praktikum dann stattfindet. Zum 10. Januar war das, also 3 Wochen später. Das heißt, in den oder 2, 3 Wochen konnte ich mir dann eine Wohnung in München suchen, was ja nicht so einfach ist.
Ja, aber für den Verein macht man das.
Für den Verein, und das Praktikum war auf 1 Monat angesetzt und okay. Dann habe ich 1 Monat eben reingeschnuppert. Ich habe Mitgliederverwaltung für den Kids Club gemacht, ich habe mich ein bisschen um den Bernie gekümmert und dann wurde das Praktikum verlängert. Dann habe ich ein bisschen in den Social Media Bereich reingeschnuppert, konnte Inhalte für die Allianz Arena machen und dann wurde das Praktikum noch 1-2 Mal verlängert und dann war ich im August 2011, nach 6 Monaten Praktikum, habe ich dann die Festanstellung bekommen und war dann im Team von Lorenz Behringer, meinem ehemaligen Chef, und habe mich dort um CRM, Kids Club und Social Media gekümmert. Und nachdem er sich selbstständig gemacht hat mit Lobeco 2014, habe ich dann das Team Social Media übernommen und bin seitdem da für Social Media Inhalte verantwortlich.
Was hat in der Zeit da alles verändert? Also jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich TikTok noch nicht gab, ist ein No-Brainer, aber was hat sich verändert? Also vom Aufwand her, von den Leuten her bis hin zu Akzeptanz für das Thema innerhalb des Vereins oder der Firma?
Also man muss schon sagen, dass es jetzt einfacher ist, einen neuen Kanal wie TikTok ins Leben zu rufen oder einen Account dort zu starten, als es vor vielleicht 7, 8 Jahren war. Wir waren jetzt nicht die Ersten auf Social Media damals und haben jetzt schon gemerkt, dass es, je früher wir auf einer Plattform aktiv sind, wo potenziell Bayern-Fans ist, desto höher ist die potenzielle Reichweite und desto schneller ist auch das Wachstum. Das hat sich schon geändert, aber auch der Support von anderen Gewerken beim Club, aber auch die Anfragen, die haben zugenommen, dass man sieht, dass man über Social Media ja doch viele Menschen erreichen kann, dass man das gut aussteuern kann, dass man gut targeten kann. Und generell ist Social Media für uns ja für dich wahrscheinlich auch eine Schnittstellenfunktion im Unternehmen. Und es gibt sehr viele Meetings, sehr viele Kommunikation, sehr viele E-Mails. Und das versuchen wir entsprechend alles zu bündeln und dann auf den Plattformen auszuspielen. Also vorher sind wir eher auf die anderen Teams, Direktionen, Abteilungen zugegangen, haben gefragt, was wir machen können. Und jetzt ist es eher umgekehrt, dass wir quasi einsammeln, welche Needs sind da, was soll gespielt werden, und dann versuchen wir es entsprechend auf den Plattformen umzusetzen.
Inwieweit hast du denn eigentlich eine Kontrolle noch darüber, was überall rausgeht? Also kannst du noch alles verfolgen, was überall gepostet wird? Habt ihr Abnahmeschleifen, wo du auch als Head of sagst, so hey, das auf gar keinen Fall? Inwieweit bist du noch in charge über den ganzen Content, der da rausgeballert wird?
Auch eine sehr gute Frage. Ich maß mir nicht an, dass ich alle Content-Pieces am Tag verfolge. Das ist tatsächlich für uns auch eine große Aufgabe, insbesondere international, die Sprachenkanäle, die Qualitätssicherung dort zu gewährleisten. Dafür haben wir auch eine eigene Stelle bei uns im Club, die sich wirklich dann auch die Sprachenkanäle anschaut, guckt, ist das Bayern-Standards, wie reagieren die Fans und so weiter, um da dann auch zu gewährleisten, dass alles passt. Mhm. Aber auf den deutschen Kanälen, auf den Instagram wird auch von uns aus München betrieben, Instagram Stories, YouTube, Facebook, Twitter, das sind schon TikTok, die Kanäle oder die Inhalte sehe ich schon, aber ich sehe jetzt nicht täglich, was wird auf VK in Russland gespielt oder in China auf den Kanälen, da kriege ich dann eine Zusammenfassung und ein Reporting.
Hast du Feierabend?
Ich
kann die Frage auch anders stellen. Wie findet denn deine Frau deinen Job? Nein, Quatsch.
Spannend.
Ah, okay, gut. Gute Frau.
Ja, natürlich. Also Feier muss man sich schon einrichten. Mhm. Aber dadurch, dass wenn ich privat auf Twitter unterwegs bin, dann bin ich auch semi-beruflich auf Twitter unterwegs. Auf Instagram bin ich auch privat viel unterwegs und damit auch beruflich unterwegs, wo ich was sehe, oh schau mal, das hat Spiel XY gemacht oder da hat sich ein Fan beschwert, kann man da was machen. Aber wir versuchen das auch schon mit Spätschichten oder so dann zu lösen, dass wir nicht alle regelmäßig aufs Handy gucken müssen, ob noch irgendwas passiert. Es ist schon besser geworden, muss man sagen. Früher war es deutlich länger von den Arbeitszeiten her. Jetzt, wo das Team entsprechend auch groß ist, dass man das auch delegieren kann durch die verschiedenen Zeitzonen, ist es aber dann doch schwierig, um 17 Uhr dann immer Feierabend zu machen.
Wie ist dein Puls so, wenn sowas passiert wie mit Ribéry und dem Goldenen Steak? Was passiert da mit dir und deinem Team?
Wir, also unabhängig jetzt von dem konkreten Thema, gucken wir halt, was machen die Spieler? Und wenn wir sehen, okay, das ist jetzt was interessant ist für meinen Chef oder für den Vorstand, dann leiten wir es entsprechend weiter. Ja. Und da haben wir auch gar nicht so viel Handhabe. Wir können halt monitoren und das dann entsprechend weiterleiten und dann wird es auf andere Ebene dann entsprechend agiert.
Mhm. Aber jetzt unabhängig davon, was die Spieler machen, also nicht jeder, der bei euch kommentiert, ist wahrscheinlich der absolute Hardcore-Fan. Ich spreche auch immer gern davon, dass man die Hater nicht außen vor lassen darf, wenn man sich um eine Strategie kümmert. Weil es
Ihr macht das ja auch ganz geschickt und bindet die Hater quasi in eure Twitter-Kommunikation ein.
Absolut. Also ich finde auch, das sind ja die, mit denen es eigentlich am meisten Spaß macht, wenn es jetzt keine Trolle sind, die ganze Zeit rumnerven. Und dass wir Beschwerden bekommen, dass wir Werbung machen, also da bin ich immun geworden. Das lese ich auch gar nicht mehr, weil das ist so ein bisschen...
Mein Fell ist auch dicker geworden, ja.
Ajo, ne? Also man irgendwann... genau, aber inwieweit... kümmert ihr euch um Hater? Inwieweit habt ihr so ein, ich sag mal, Krisenkommunikations-Paper, Workshop, Strategy, whatever? Also ich werde immer gerne nach einem Handbuch gefragt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das bei euch im Haus ist, ob ihr auch sowas Ausgedrucktes verteilen müsst.
Tatsächlich, wir sind jetzt gerade daran, ein Handbuch für Community Management, auch für unsere Agenturen oder für die Büros zu erstellen, weil es ja dann doch unterschiedlich ist, ob der Fan jetzt aus dem Ausland kommt, wo er sich gerade aufhält, auf welcher Plattform er aktiv ist und so weiter. Da sind wir gerade tatsächlich dran.
Auf wie viele Seiten ist es konzipiert?
Boah.
Ja. Sorry für die fiese Frage, aber also ich meine, das ist ja uferlos.
Das ist uferlos und das geht tatsächlich du kannst da nur mit Beispielen und so weiter hantieren, dass du zeigen kannst, das funktioniert gut, das ist ein No-Go, so kann man kommunizieren.
Weil ganz im Ernst, also ich werde da auch mal so ein bisschen verlacht, dass ich da auch so radikal bin, aber ich sage immer ganz ehrlich, ein Handbuch bringt es dann nicht. Man muss beweisen können, dass man einen gesunden Menschenverstand hat und in einer stressigen Situation nicht in Panik verfällt. Ich glaube, das sind die einzigen beiden
100%ig, da stimme ich dir zu, wenn du das aus dem Headquarter, wo du nah an der Basis bist, steuerst oder ob du halt vielleicht auch mal an einem Sonntagabend einen Freelancer hast, der für eine Agentur arbeitet und da nicht so nah an dem Verein oder an den Fans dran ist. Deswegen versuchen wir da schon, das da entsprechend zu steuern. Grundlegend ist es so, dass wir keine Tools einsetzen, was das Monitoring angeht, weil bei uns einfach die Anzahl der Kommentare, das Feedback, das immer sprengt. Also bei uns im Büro ist das Tweet-Deck auf einem großen TV entsprechend offen. Dann scannen wir die Spielerkanäle auf einem anderen Screen. Und Ziel ist es von uns schon, dass wir jeden Kommentar händisch gelesen haben, insbesondere auf Facebook und dann die Ad-Mentions auf Twitter.
Boah, das ist aber unfassbar viel auch.
Es ist viel.
Also ihr habt ja...
Wir haben schon mehr als 2-3 Kommentare am Tag.
Dann ja, also klar, logischerweise, hier möchte das Ganze, was auf Deutsch passiert, aber das, was dann auch noch in anderen Ländern passiert, also da reden wir ja wirklich von einer Armee von Wörtern.
Wir könnten auch, glaube ich, gut ein globales Community-Management-Team anstellen, was nicht unterbeschäftigt ist. Ja. Aber
warum diese Sorgfalt? Warum ist euch das, also ist ja extrem lobenswert, dass man sagt, man möchte jeden Kommentar lesen. Das ist ja quasi... Ihr müsstet eine Auszeichnung dafür bekommen, aber warum diese Sorgfalt? Warum ist euch das so wichtig?
Weil doch eine Frage von einem Fan durchrutschen könnte oder eine Beschwerde, dass das Trikot jetzt kaputt ist und dann hat der Fan 100 Euro dafür ausgegeben und kriegt keine Rückmeldung, obwohl er Rückmeldung erwartet auf Social Media. Und da versuchen wir schon dann entsprechend dann Customer Service anzubieten und den Fan glücklich zu machen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn am Sonntagabend irgendwo dann eine Beschwerde auftaucht und wir dann aber nicht entsprechend dann aufgestellt sind. Ja. Aber da ist das Verständnis bei den Fans schon größtenteils da. Ja. Und man hat auch gesehen, dass über die Jahre die Fans sich gegenseitig dann regulieren, dass da eine, wenn dann andere Fans von anderen Vereinen bei uns pöbeln wollen, dann schießen halt die Bayern-Fans zurück und das ist auch okay. Ja. Wir schauen halt, dass trotzdem einigermaßen in Etikette eingehalten wird und dass harte Beleidigungen und so weiter dann nicht stattfinden. Auf der anderen Seite ist Fußball emotional und passiert bei uns zum Glück nicht so oft, aber Niederlagen, da muss der Fan auch mal Luft rauslassen und das ist auch okay.
Hattet ihr schon mal den Fall, dass ihr die Polizei einschalten musstet? Also ich meine, das passiert ja dann im Zweifelsfalle, wenn es um Morddrohungen geht und solche Sachen.
Also ich glaube, das war auf Social Media nicht der Fall. Also wir sind mit der Polizei auch regelmäßig im Austausch. Ich glaube, aber sonst, dass wir einen Kommentar an die Polizei gemeldet haben, ist eigentlich nicht eher, sind es irgendwelche Plagiate oder Fälscher, die dann entsprechend da auftreten oder... Es werden mal Leute bei uns im Forum gesperrt, die sich dann entsprechend anders irgendwo melden, aber jetzt direkt Morddrohungen oder so, das wüsste ich jetzt nicht.
Okay, cool. Gut. Gut zu wissen. Was man ist ja auch immer wieder sowas, wo man, wo wir auch durchaus immer mal wieder, gerade wenn es dann um bestimmte Faces oder so geht, dann, aber das seid ihr mit den Spielern mehr auf Abstand. Also da seid ihr beratend für die Spieler auch mit tätig? Also kommt dann auch mal jemand bei euch am Büro vorbei, klopft an und sagt, du, ich habe hier gerade ein Problem, kannst du mir helfen? Oder?
Also die Spieler kommen jetzt nicht zwingend im Social Media Büro vorbei und trinken Kaffee mit uns. Wäre auch nett, aber dafür ist das Büro auch, glaube ich, 200 Meter weit weg von der Umkleidekabine. wir sind mit den Spielern schon im Austausch. Gerade über WhatsApp geht das dann schnell, dass man mal unterstützt bei einer Verifizierung oder dass der Video-Upload nicht funktioniert hat. Und genau das Gleiche mit den Beratern der Spieler, die dann einige Kanäle dann auch pflegen, dass wir uns mit denen zusammensetzen und Tipps geben, was funktioniert gut, was sollte man vielleicht nicht machen, welche Frequenz ist okay und ja, dass man da so ein bisschen im Austausch ist. Aber wie schon gesagt, wir sehen da die Spielerkanäle auch überhaupt nicht als Konkurrenzkanäle, sondern im Gegenteil, dass man sich da gegenseitig mit der Reichweite hilft.
Ja, umso besser, dass man da auch einen Austausch hat. Also das, ich finde das extrem wichtig, dann auch zu teilen. Und häufig liegt es ja daran, dass die Menschen nicht unbedingt akzeptieren, was man dann als Tipp mitgeben will, weil die Menschen, die das selber jeden Tag machen, Social Media, ja auch der Meinung sind, dass sie es selber am besten können.
Ja.
Da weiß ich nicht, wie die Akzeptanz ist.
Also wir merken natürlich schon bei uns, gerade jetzt bei so Formaten oder wenn wir halt Produktionen haben, wenn den Spielern das Spaß macht, dann und da was Gutes bei rauskommt, dann fragen sie direkt danach, ob sie es denn nicht auch verwenden können. Wenn es jetzt was nicht ganz so Spannendes ist, dann geht der Spieler halt wieder zurück in die Kabine oder wo auch immer hin und ja, ist halt dann Business.
Mit welchem Spieler produzierst du am liebsten?
Ich produziere gar nicht so viel, das macht mein Team.
Komm, jetzt sag mir doch mal hier zwei, drei Namen.
Ja, also ich finde schon, die Thomas-Challenge, das ist schon ein Format, was viel Spaß macht. Das ist Mats leider in Dortmund. Da werden wir jetzt nicht mehr so viele Folgen wahrscheinlich haben. Mit David, David Alaba, der auf Social Media sehr aktiv ist, macht Spaß, Sachen zu machen. Robert Lewandowski, Manuel Neuer, das sind schon Spieler, mit denen macht Spaß, da Sachen zu produzieren, aber auch die Robbery-Challenge mit Ribéry und Robben, das war, also wenn man dann das Endprodukt sieht, was dann dabei rauskommt, dann denkt man, oh, das ist schon cool. Also.
Ja. Das ist doch, also ich finde, das ist so einer mit der schönen Social-Media-Seiten oder so. Das, wo ich dann vom Rechner oder vom Handy sitze und mich einfach riesig freue und weiß, warum ich diesen Job so liebe, wenn man dann so ein Content-Piece sieht, wo man mitgewirkt hat oder weiß, so, hey, irgendwie das haben wir jetzt geschaffen und es freut so viele Menschen, es kriegt auch viele Likes und Kommentare und das macht einfach Spaß anzugucken. Das ist dann immer so ein Moment, wo ich weiß, warum ich dieses Medium so geil finde.
Auf jeden Fall. Also das ist ja auch wirklich das Schöne an Social Media, dass du direkt Feedback kriegst. Egal, ob es jetzt die Interaktionen sind oder tatsächlich die Kommentare. Und wenn das dann positiv dann auch noch ist, dann weiß man, warum man das dann entsprechend auch wochenlang geplant hat und ein Storyboard erstellt hat und die Kameras und so weiter.
Ja. Ich habe natürlich mir auch in der Vorbereitung deinen LinkedIn-Account angeschaut und hier wirklich großes Kompliment. Du bist einer der wenigen aus der Branche, der das wirklich regelmäßig pflegt. Und viele Sachen in der Vorbereitung konnte ich da mir sehr gut angucken, weil du toll die Sachen darstellst für Menschen und Leute da auch was lesen können und sehr viel schon lernen können. Also ich glaube, dass viele Sachen, die wir hier besprechen, Menschen, die dir folgen, auch schon gelesen haben. Was ich da spannend fand, da war ein Artikel dabei, wo es um das Ranking ging, das Wert der europäischen Vereine. Und da hast du gesagt oder hast du gepostet, dass Bayern München jetzt auf Platz 3 ist. Jetzt muss ich ablesen, ich bin ja nicht so der Sportfreak, nach Real Madrid und Manchester United. Und was ich da spannend fand, ist, dass eine der, es ging gar nicht, war kein Social Media Ranking, sondern wirklich der Wert des Vereins und die Anzahl der Social Media Follower war ein Teil davon, der den Wert dieses Vereins bestimmt hat. Und ich habe mich total gefreut und habe mich ernsthaft gefragt, seit wann da die Anzahl der Social Media Follower mit dabei ist. Jetzt ist es, kannst du es beantworten?
Ich, eine konkrete Jahreszahl nicht, aber so seit 2-3 Jahren nehmen die PwCs und die Lloyds das mit entsprechend in die Bewertung rein.
Das ist ja unglaublich toll, also weil ich erlebe das nicht in jeder Branche so, sagen wir es so. Hat das was für deinen Job verändert, als auch diese Sichtbarkeit, also wirklich der Euro-Wert dahinter, in der Businesswelt einen Einzug genommen hat?
In meinem Job jetzt konkret nicht, sondern dann in den Gesprächen von unserem Business Development Team mit potenziellen neuen Partnern und auch mit dem bestehenden Partner. Je höher unsere Reichweite, unsere Social-Media-Follower, desto eine bessere Gesprächsgrundlage haben wir auch, um da die Verträge zu gestalten, das ist klar. Deswegen, das ist ja auch ein Ziel von Social Media, um unseren Partnern und zukünftigen Partnern entsprechende Reichweite und eine Fläche zu bieten.
Also das wirklich hat mich riesig gefreut und ich war auch so ein bisschen so, man hätte es auch mal eher dir angucken können, war ich sehr begeistert und auch tatsächlich zu sehen, wie unterschiedlich auch die Vereine sind, was nochmal deutlich gemacht hat, wie groß und wie stark ihr da draußen seid.
Also. Das stimmt. Auf der anderen Seite sind wir noch auch viele Follower entfernt von den großen und von den beiden spanischen Teams und von Manchester United. Die werden wir nicht mehr einholen. Jetzt, wo auch der Wachstum bei Facebook seit 2-3 Jahren nicht mehr existent ist und Instagram nicht die Wachstumskurven hat, wie Facebook sie damals hatte. Aber unser Ziel ist schon, auf Platz 4 zu kommen. Das ist jetzt aktuell Chelsea. Dass wir immer in den Top 4, Top 5 von den Followerzahlen sind. Und vom Engagement her, von der Engagement Rate her, wollen wir mal Top 3 sein. Das sind so quasi unsere Zielsetzung im europäischen Vergleich.
Aber tatsächlich ist der europäische Vergleich schon euer Antrieb. Also jetzt mal die Bundesliga-Vereine, die lasst ihr schon außen vor, wenn es um Vergleiche geht, oder?
Es kommt drauf an, auf welche Plattform wir gucken. Also wir bei Instagram zum Beispiel haben wir eine internationale Seite, kommunizieren wir auf Englisch. Da lässt sich natürlich leichter vergleichen mit den englischen und spanischen Top-Clubs, weil viele Vereine dort auch nur eine Instagram-Seite haben. Auf Facebook ist es schwer zu vergleichen, weil wir haben bei Facebook eine sogenannte Global Page mit mehreren Sprachen. Viele deutsche Vereine haben in Anführungszeichen nur eine Sprache, eben Deutsch, weil sie nicht international aktivieren. Da ist es dann schwierig zu vergleichen. Was wir in der Bundesliga eher gucken als auf Quantität ist auf Inhalte. Was machen andere Clubs gut? Was funktioniert bei denen? Was könnte für uns auch interessant sein? Weil wir haben das Rad auch nicht erfunden und es gibt viele kreative Köpfe in der Branche und da gucken wir eben auch, was funktioniert bei denen auf Instagram, auf Facebook und wie sind die Interaktionen dort, wie ist das Fanfeedback? Also das sind gerade bei kleineren Clubs kann man da dann auch mal sich das eine oder andere abschauen und das mal ausprobieren und adaptieren für den FC Bayern.
Spannend. Also das, ne, wir gucken tatsächlich immer wieder zu euch rüber und sind so, was machen die denn da gerade? Das ist ja auch ganz spannend. TikTok war durchaus auch eine Inspiration, dass wir da jetzt angefangen haben. Wie hast du deinen Chefs oder den Chefs deines Chefs erklärt, dass ihr jetzt TikTok machen müsst? Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt du da einfach da, erstellst einen Account und legst da los oder gibt es da erstmal Strategy Papers und Boards, die das freigeben müssen oder wie stelle ich mir das vor?
Das ist tatsächlich immer mal wieder im Gespräch gewesen mit Musical.ly dann im letzten Jahr noch und dann als das entsprechend dann auch Fahrt aufgenommen hat, habe ich dann ein Strategiepaper entworfen, wo dann unsere Content-Strategie oder die mögliche aufgestellt ist, welche Vereine sind schon auf der Plattform. Das hilft natürlich dann auch ein bisschen bei der Entscheidung, welche potenziellen Reichweiten können wir generieren, wie viele Follower können wir erhalten und wie kann man das gegebenenfalls später monetarisieren. Und gerade der Aspekt, dass es eben eine Zielgruppe ist, die wir über andere Plattformen schwieriger erreichen. Und dass die Zeitspanne, die ein User auf TikTok verbringt, halt sehr, sehr lang ist im Vergleich zu anderen Plattformen, ist dann auch ein Argument, was meine Chefs dann entsprechend dann überzeugt hat, dass wir auf TikTok dann auch starten können. Und dann hat sich's lustigerweise ergeben, dass Borussia Dortmund auch zeitgleich mit uns gestartet ist. Und
das war ja wirklich so.
Ja. Ich war auch mit dem BVB-Kollegen im Austausch dachte ich, okay, das ist lustig, dass das jetzt genau zu dem Zeitpunkt jetzt auch stattfindet. Und das ist ja dann auch nur für die Bundesliga super, wenn Bayern und Dortmund auf so einer Plattform dann auch starten und vielleicht mal ein Duell machen können oder sich gegenseitig Tipps geben können. Also das fand ich super.
Klar, macht ja auch Spaß, sich das dann so anzugucken und auch gleich den direkten Vergleich zu sehen. Du hast jetzt gerade Dortmund erwähnt. Gibt es noch einen anderen Bundesliga-Verein, wo du sagst, der ist in Deutschland mit euch gleich auf, was Innovation und Social Media betrifft? Oder?
Das ist schwer zu sagen, weil es gibt ja auch unterschiedliche Zielsetzungen. Also wir haben einen großen Fokus auf der Internationalisierung. In Deutschland wachsen wir kaum noch, was die Fanzahlen angeht. Was wir uns anschauen, ist tatsächlich Formate und Inhalte, Bei einigen Vereinen wissen wir, dass sie auf YouTube sehr charmante Sachen machen. Bei anderen auf TikTok. Wir haben uns angeguckt, was macht Köln, was macht Hamburg, die entsprechend eben schon vor uns auf TikTok waren. Und dort gucken wir uns eher so dann gezielt auf Kanälen Inhalt an, aber so sagen, okay, der Verein ist jetzt Benchmark. Das ist generell schwierig, auch im europäischen Vergleich, weil es gibt unterschiedliche Zielsetzungen und der eine Verein setzt mehr den Fokus auf YouTube und Facebook Watch vielleicht und der andere sagt, okay, Engagement ist das Wichtigste für mich, Instagram. Also.
Du hast gerade Facebook Watch angesprochen, du hast auch das Thema Monetarisierung vorhin schon kurz mit angesprochen. Du musst mir keine Umsätze nennen. Ich erspare dir das gleich. Aber von der Wichtigkeit her, welche Social-Media-Plattformen sind für euch monetarisierungsseitig am wichtigsten? Und das kannst du auch gerne in einer Mischkalkulation hier quasi sagen, weil ich vermute mal, dass das eine sich vielleicht die direkte Monetarisierung auf der Plattform ist, das andere ist dann die indirekte Monetarisierung über die Partner. Inwieweit muss ich mir da, ich sag mal, dein Burgspielplatz vorstellen?
Also ein großer Stück vom Kuchen, von den Einnahmen oder von der Monetarisierung kommt über Sponsoring. Und da sind die meisten Flächen tatsächlich über Branded Content auf Facebook gebucht oder eingebucht. Wir haben da ein Team, was quasi Schnittstelle ist zwischen Partnermanagement und uns, die das entsprechend verwalten im Digital Media Lab, die dann die ganzen Anfragen dann einbuchen und mit uns dann abstimmen. Hier, Partner XY hat das Brand Content Piece, habt ihr dafür am Freitag Luft? Und sagen wir, es sieht schlecht aus, können wir es am Donnerstag machen und so weiter und so fort. Merchandise machen wir über Facebook und Instagram. Den meisten Umsatz, was organisch und paid angeht, paid ist Facebook tatsächlich am stärksten. Und was Ad Revenue angeht, YouTube, wobei wir auf Facebook auch Midrolls nicht aktiviert haben, weil wir nicht so davon überzeugt sind, dass die User tatsächlich dann an den Videoinhalten dann auch tatsächlich dranbleiben. Aber wie schaut denn das bei euch aus?
Gute Frage. Ich meine, wer sich bei uns Contents anschaut, sieht, dass wir natürlich mit Midrolls arbeiten und mit Adbreaks und gab ja auch jetzt die Kommunikation, dass wir da einen Deal mit Facebook haben.
Ja.
Die Details kann man aus der Pressemitteilung lesen, die kann ich jetzt hier natürlich nicht sagen, aber es ist durchaus wichtig und es macht natürlich auch Sinn, dass wir als Medienhaus unseren Content auch auf den Social-Media-Plattformen dann nochmal so darstellen, dass wir natürlich auch Kohle damit verdienen, weil Content ja unser Gut ist, was auch unsere DNA ist, was wir nach draußen bringen. Die Zahlen schwanken, das kann man, glaube ich, genauso sagen. Und es ist eigentlich wie immer bei Social Media, der beste Content gewinnt.
Ja.
Da kann man jetzt Analysen fahren noch und nöcher. Das macht auch Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Die erste Hürde ist natürlich zu schaffen, dass der Content über eine Minute lang spannend ist, weil nach der Minute ja erst die Adbreak kommt. Da ist es bei TV schon manchmal ein bisschen schwierig.
Und das Versprechen zu geben, dass es danach noch spannend bleibt.
Genau, also das logischerweise ist da ein Late Night Berlin durchaus am lukrativsten für uns. Auch das keine Überraschung, da sieht man alleine, wie viel Anzahl an Shares und Kommentare darunter sind, kann man sich vorstellen, dass es auch die Contents sind, die größte Reichweite haben.
Ja.
Das merken wir schon. Da ist natürlich ein anderes Format, was eher kurze Inhalte hat, durchaus schwieriger für uns zu inszenieren. Rein aus Facebook-Sicht macht es natürlich Sinn, dass ein Content diese Länge haben muss, weil sonst das Ganze natürlich auch echt ein schnelles Verramschen hat.
Ja.
Also rein aus der User-Sicht. Deswegen verstehe ich da auch, dass das Facebook da mitmacht. Aber von der Monetarisierung her, jetzt wenn man mal auch in Kuchen spricht, tatsächlich meiste Umsatz kommt auch bei uns über Facebook, dann so ein bisschen Instagram. Wir haben so ein paar Sonderwerbeformen, auch auf anderen Kanälen, aber Facebook und Instagram ist da schon ganz weit vorne. Es sind aber auch die Plattformen, die besten Hausaufgaben gemacht haben, was das betrifft. Also wenn ich sagen kann, das ist halt branded Content, dann ist es gleich medienrechtlich auch fein. Also diese ich sage mal, dass das Gerüst dahinter auch so passt, macht es natürlich auch sehr viel einfacher, da Umsätze drauf zu machen.
Ja.
Und natürlich, ne, ein Seat, die bei uns in TV-Werbung buchen, buchen natürlich auch auf den Social-Kanälen Reichweite. Und das ist tatsächlich rein von der Transparenz her auf den großen Playern wie Facebook und Instagram einfacher als jetzt auf Snapchat oder TikTok.
Aber bei Instagram, wie arbeitet ihr da mit dem Targeting, was jetzt euren organischen Content angeht? Weil es ja schon, ihr habt ja wahrscheinlich schon den einen oder anderen Fan aus dem Ausland, der jetzt für euch nicht super relevant ist.
Jein, haben wir gar nicht so sehr, weil unsere Contents ja deutsch sind.
Ja.
Und ein Late Night Berlin macht halt leider für die Inder relativ wenig Sinn. Wo es noch funktioniert, sind so die Comedy-Sachen, also sowas wie Knallerfrauen, das funktioniert auch ohne Sprache. Aber tatsächlich ist für uns Internationalisierung rein von der Sprache her kein großes Thema.
Ja.
Deswegen, also ich finde das bei dir mega spannend, dieses, ne, wie international ihr denken könnt und auch müsst. Ich würde es eher als können sagen, weil es halt einfach eine geile neue Herausforderung dann auch im Vergleich zu meinem Job ist. Und auch zu sehen, okay, ne, sowas, natürlich habe ich mich schon mal mit den asiatischen Plattformen da auch beschäftigt, aber wirklich sich tagtäglich damit auseinanderzusetzen, finde ich sehr, sehr spannend bei dir.
Ja, über 90% der Fans kommen aus dem Ausland. Und,
wie ist da die Verteilung bei den 90%?
Wir haben ungefähr so 6, 7, 8 Millionen aus dem arabischsprachigen Markt, das gleiche nochmal auf dem chinesischen Markt, wenn man die Plattformen in China zusammenzählt. Wir haben circa 4 bis 5 Millionen Fans allein in Indonesien. Also das ist somit auch das größte Land, ist tatsächlich ein sehr fußballaffines Land. In Deutschland ist es ein bisschen weniger an Followern, jetzt auf Facebook bezogen. Also.
Aber wo ist da für euch noch das größte Wachstumsfeld?
In den asiatischen Ländern ist noch viel Wachstumsmöglichkeiten. In Lateinamerika haben wir noch viel Wachstumsmöglichkeiten und wir wollen in den USA auch noch wachsen, auch wenn es ein sehr kompetitiver Markt ist. Aber jetzt gerade mit den ganzen jungen Kids, die anfangen, Soccer zu spielen und die dann auch an den FC Bayern zu binden über Soccer Schools und so weiter, über Content, das ist schon unsere Hauptaufgabe.
Und das Wachstum, macht ihr das über Paid oder wirklich organisch? Oder was sind da die größten Herausforderungen?
Sowohl als auch. Wir machen auch viele Fan-Events vor Ort und versuchen dann auch tatsächlich dann über Fußballschulen, über Fan-Events vor Ort, über Partner dann auch quasi offline mit dem Fan in Kontakt zu treten und da auch das Fan-Sein, die Familie, die Gemeinschaft und so weiter dann zu forcieren und nicht, dass man da ein Like eingesammelt hat, weil der bringt uns dann letztendlich auch nicht weiter.
Ja. Also geht es euch tatsächlich erstmal darum, eine Markenbekanntheit auch zu schaffen, eine Markenidentität auch bei den Menschen draußen und dann im zweiten Schritt in Anführungsstrichen erst dann auf der digitalen Seite die Leute zu fangen, einzufangen.
Genau, also, und dann nachgelagert, jetzt nächste Woche sind wir in den USA, da haben wir eine große Westküstentour, beziehungsweise dann noch in Kansas zum Abschluss. Also das ist natürlich dann, wenn die Profis vor Ort sind, dann ist es natürlich nochmal leichter, die Fans an den Verein zu binden. Schwieriger ist es halt, wenn die Spieler nicht dort vor Ort sind. Und dann arbeiten wir eben mit den sogenannten, mit den Fußballschulen, aber auch mit den Legenden, die mal auf so Events dann da sind, die Autogrammstunde geben. Aber das ist natürlich schon, wir haben ja viele Märkte und dann viel Arbeit.
Ja. Du fliegst auch mit, richtig? Ja. Was ist genau dann dein Job da vor Ort?
Aktuell bin ich quasi in der Contentplanung zusammen mit meinen Kollegen. Wir haben 2, 3 Slots, wo wir Club-Media-Aktivitäten machen können. Das heißt, da haben wir die Spieler dann auch für eine Stunde. Da haben wir jetzt gerade Konzepte entwickelt und versuchen da was Charmantes umzusetzen. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel mit Sandro Wagner und Renato Sanchez Miami Vice nachgespielt und einen Trailer gemacht. Jetzt wollen wir uns was Spannendes für LA und Houston einfallen lassen. Und dann ist meine Hauptaufgabe während der Tour zu schauen, dass wir zum einen mit den US-Kollegen den US-Markt aktivieren. Wir haben ein US-Büro vor Ort, Da versuche ich die zu unterstützen und dann aber auch relevanten Inhalt für die deutschen Fans und für die Fans in Asien oder in Lateinamerika zu erstellen und da zu gucken, dass wir entsprechend da alle Fans glücklich machen und nicht nur den Fokus in den USA oder auf Deutschland haben, sondern dass wir halt einen globalen Ansatz haben.
Du hast, ich meine, die Fans erwähnst du immer wieder und es mein Social-Media-Herz schlägt
ist
höher.
Ist ja auch das Wichtigste.
Nein, ja, aber das, ne, das wird so häufig vergessen. Also gerade bei vielleicht hat das auch was mit dem Metier zu tun. Also bei euch sind ja auch die Fans Fans.
Ja.
Bei vielen anderen sind die Fans einfach Kunden. Mhm. Wenn sie Kunden genannt werden, ist es eine andere Ansprache, eine andere Haltung. Inwieweit bindet ihr denn die Fans auch aktiv in eure Kommunikation ein, in euren Content? Also User-Generated Content, ich sehe es hier und da immer mal wieder bei euch. Das muss doch ein gefundenes Fressen sein. Euch müssen doch die Server totlaufen vor Content. Also
ja, also es ist tatsächlich, ich liebe User-Generated Content. Ja. Es ist einfach dankbar, weil die Fans sind immer kreativer als man selber.
Ja.
Das ist einfach so. Wir haben auf Instagram zum Beispiel den Fan Friday, wo wir halt die Fans, 4, 5 Fans vorstellen und die können wir mit einem Hashtag dann quasi identifizieren. Wir lassen die Fans Wallpaper für uns erstellen, die wir am Wallpaper Wednesday veröffentlichen. Also da können wir die Fans schon aktiv mit einbinden, was User-Generated Content angeht. Was wir auch gerne machen, ist, dass wir die Fans eben fragen, was sie eigentlich an Content sehen, wie sie unseren Content finden, welche Frequenz sehen wollen sie haben.
Ihr habt eine fette Umfrage gemacht, ne? Das habe ich auch gelesen.
Genau, also wir machen regelmäßig Umfragen auf Instagram, auf YouTube, jetzt machen wir mal auf Facebook. Weil klar, wir können es an den Kommentaren sehen und an den Reichweiten und Interaktionen, aber tatsächlich jetzt direkt den Fan dann auch einzubinden und Teil der Kommunikation zu sein, das finde ich schon sehr wichtig, weil wir darüber dann wirklich auch sehr interessante Aspekte kriegen und dann auch Sachen sehen, okay, hat sich bestätigt unsere Annahme, das will der Fan sehen und das ist für den Fan jetzt nicht so super relevant, da müssen wir jetzt nicht so viel Energie reinstecken, weil, wie du es auch gesagt hast, wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, Content zu erstellen, habt ihr ja auch, viele Inhalte, die potenziell relevant sind, aber die zu identifizieren und wirklich zu schauen, ob die dann auch relevant sind, das ist eben die Hauptaufgabe.
Ja, und auch das Beste dabei rauszuholen. Also ich finde, ne, man kann eine Semmel backen, man kann mal auch eine Semmel backen, wo noch mal Butter drin ist und noch ein bisschen was anderes und wo du halt einfach unbedingt eine zweite essen
und
willst.
Und das wertschätzt und das der Fan dann auch, wenn man
natürlich
da den Feinschliff dann auch nochmal die extra 1-2 Tage Produktion reinsteckt und dass das dann wirklich dann rund ist und die Qualität hat und nicht okay, das ist jetzt mal einfach mal dahingeklatscht.
Ja, ich war so unhöflich und habe hier gerade das Handy nebenbei angemacht, gar nicht, um auf die Uhr zu gucken, aber hast du jetzt auch gemacht. So. Weil ich ja auch die Community gefragt habe, was sie für Fragen haben. Und ich wurde gefragt, das fand ich wirklich eine sehr schöne Frage, ob sich durch deinen Job deine Fanschaft zum Verein geändert hat oder verändert hat.
Boah, das ist eine sehr gute Frage.
Ist von der Nicola, kennst du.
Ja, kenne ich. man ist schon sehr dankbar, dass man so eng an dem Verein sein darf, dass man auch so eng mit den Spielern zu tun hat, dass man so viele Spiele besuchen kann und es ist natürlich tatsächlich jetzt auch eine Zeit gewesen, bis auf das erste Jahr, wo wir sehr erfolgreich waren. Und man wird trotzdem auf der anderen Seite, ich habe eben schon erwähnt, dass man sich ein Fell aneignet und man versucht, man kann nicht alles an sich heranlassen, man muss ja auch professionell agieren und man kann ja nicht bei jeder Niederlage emotional ausflippen. Das ist natürlich, das hat sich schon verändert, wenn ich früher Bundesliga-Konferenz geguckt habe und dann hat Bayern verloren, dann war ich vielleicht mal 2, 3 Stunden mehr missmutiger als sonst. Jetzt ärgert es mich immer noch, aber ich muss halt zurückstecken und dann in die Content-Erstellung gehen. Das hat sich dann da schon geändert. Aber ansonsten, ich freue mich, wenn ich meinen Kaffee aus der Bayern-Tasse trinken kann und dann auf die Seener Straße gucken kann. Das ist natürlich schon ein cooles Gefühl.
Also Liebe nach wie vor da, never ending. Und warte mal, was ist euer Hashtag?
Mir ist an mir?
Nein, das hätte ich schon gewusst. so deppert bin ich dann doch nicht. Nein, weiter, immer weiter.
Weiter, immer weiter, ja, Oliver Kahn.
Ja, genau. Also ist sehr häufig bei euch oder bei dir auch in der Kommunikation hinsichtlich des Vereins.
Ja, es geht ja auch darum dann, dass man auch mal, auf Social Media passieren auch mal Fehler und man hat vielleicht nicht immer das beste Gespür, wobei wir uns das schon versuchen anzueignen, aber so ist halt auch Social Media. Man hat einen unheimlich hohen Output, man hat eine unheimlich hohe Frequenz und da sollte man auch versuchen, viel auszuprobieren und mal was Neues zu machen und nicht immer 0815 zu machen. Und das ist damit dann auch gemeint, dass man auch mal einen Fehler machen kann und dann trotzdem weitermacht.
Ein wunderbares Schlusswort. Was denkst du, wie lange wir gesprochen haben?
Ich würde jetzt vermuten, eine gute Dreiviertelstunde.
Ja, wir haben über eine Stunde geknackt.
Über eine Stunde
jetzt. Über eine Stunde. Es war mir eine große Freude. Sorry, dass ich teilweise so ein bisschen wirr die Fragen hier reingeschmissen habe, aber es ist einfach viel zu spannend. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Und wenn es noch Fragen geben sollte, entweder direkt bei Felix über LinkedIn.
Zum Beispiel, oder Twitter.
Oder Twitter, genau, da bist du auch sehr aktiv, das stimmt. Oder einfach bei mir rein fragen und ich gebe die Fragen dann auch weiter. Ansonsten, du bist häufiger auch auf Konferenzen und sprichst.
Ja, oder ich bin im Hintergrund und schaue mir die Konferenzen an.
Oder so, also man sieht und trifft dich auf jeden Fall und habt keine Scheu, da auch wirklich Fragen zu stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Frage kommt wegen Praktikum oder Trainee oder was auch immer, weil die Frage kam relativ häufig.
Immer gerne. Immer
ich glaube,
gerne.
Dass gute Leute immer gesucht werden. Also
auf
dementsprechend
jeden Fall. Wir haben immer ein, zwei Praktikumsplätze und da sind wir für gute Bewerber offen. Und wir haben auch eine Jobseite auf unserer Homepage.
Also auch gleich hier noch Werbung gemacht. In diesem Sinne, ich danke dir und ich wünsche dir einen schönen Abend und eine gute Reise in die USA.
Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass ich einigermaßen verständlich mich ausgedrückt habe. Es war ja meine Podcast-Premiere.
Und die hast du gemeistert.
Und die habe ich hoffentlich einigermaßen gemeistert.
Gemeistert. Ich danke dir.
Vielen Dank.